HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Die Dampfmaschine war der Urknall der Industrialisierung. Deren zweite Stufe ist vor allem verbunden mit dem Namen des Autobauers Henry Ford und dessen Fließbandproduktion. Dann kamen die Computer, Industrialisierung 3.0. Aber seit das Internet nicht nur die Menschen vernetzt, sondern zunehmend auch die Dinge, seitdem kann prinzipiell jeder vom heimischen Wohnzimmer aus mit einer Geschäftsidee ein Unternehmen starten. Und das kann nicht nur Kunden in aller Welt erreichen, es kann auch überall auf der Welt in kleinsten Mengen produzieren lassen. Zum Beispiel mit 3D-Druckern, Industrie 4.0. Manche fragen sich inzwischen, steht das Ende des klassischen Wirtschaftens bevor? Agnes Handwerk ist dieser Frage für die erste Folge des Funkkollegs Wirtschaft nachgegangen.
Hämmern, Fräsen, Bohren – ein Industriebetrieb für keramische Bauteile. Das Zweigwerk der Schunk Carbon Technology hat den Niedergang der Schwerindustrie im Ruhrgebiet überstanden und sich mit neuen Produkten erfolgreich am Markt positioniert. Jetzt ist der betriebseigenen Entwicklungsabteilung ein Durchbruch im 3D-Druckverfahren gelungen, erklärt Geschäftsführer Joachim Heim.
Wir sind in der Lage, im 3D-Druck Bauteile herzustellen, die mit keinem anderen Formgebungsverfahren realisierbar wären. Wir haben keinen Werkzeugverschleiß. Denn sie brauchen keine Presswerkzeuge oder Gusswerkzeuge, sondern sie arbeiten ja direkt von den CAD-Daten in der Maschine in eine Umsetzung zu einem Bauteil.
2010 hatte Joachim Heim von der Konzernzentrale der Schunk Carbon Technology in Heuchelheim bei Gießen grünes Licht für dieses Entwicklungsprojekt erhalten. Den 3D-Drucker muss man sich als großen Block vorstellen, etwa 3 Meter lang und 2 Meter hoch. Gedruckt wird mit dem Werkstoff Siliziumcarbid, eine Innovation. Welche technischen Kniffe und Feinheiten Joachim Heim und sein Team in Willig bei Düsseldorf dafür entwickelt haben, sieht man von außen nicht. Betriebsgeheimnis. Nur so viel sei erklärt. Normalerweise wird beim 3D-Druck Kunststoff auf Kunststoff verarbeitet. Hier werden stattdessen abwechselnd dünne Schichten von Keramikpulver verbunden.
Wir haben natürlich auch eine enorme Beschleunigung des Geschäftsprozesses. Wir können Bauteile sehr, sehr schnell nach Kundenwunsch fertigen, weil im Prinzip die Kundenzeichnung direkt an die Maschine geliefert werden kann und die Produktion kann starten.
Es braucht also nur die digitale Konstruktionszeichnung des Kunden. Schon kann das Werkstück in Druck gehen. Und zwar prinzipiell überall auf der Welt. Das 3D-Druckverfahren haben ursprünglich die Maker, eine international vernetzte Szene von Technikfreaks, vorangetrieben, kurz nach der Jahrtausendwende. Da Baupläne und Software als Open Source, also frei und allgemein verfügbar waren, beteiligten sich viele an der Weiterentwicklung. Es galt, die industrielle Massenproduktion zu unterlaufen. Jeder sollte sich mit dem 3D-Druckverfahren bald selbst Industrieprodukte herstellen können. Dass es soweit noch nicht ist, liegt daran, dass die 3D-Drucktechnik noch zu aufwendig und vor allem zu teuer ist. Doch zusammen mit den Entwicklungen der digitalen Vernetzung sind wir möglicherweise gerade dabei, die bisherige Produktionswelt auf den Kopf zu stellen und damit zugleich die Arbeitswelt. Für Andreas Hacketal, Wirtschaftsprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität und wissenschaftlicher Berater des Funkkollegs Wirtschaft, wird das an einem Smartphone deutlich. Es könne heute besser rechnen und mehr Daten verarbeiten als ein großer Rechner vor gerade mal 20 Jahren. Wir sind also schon Teil einer Wirtschaftswelt 4.0.
Das Smartphone ist auch vernetzt. Das heißt, das Smartphone zieht Informationen aus allen möglichen Quellen, wie eben mittlerweile von Maschinen, die dem Paradigma der Industrie 4.0 folgen. Und neben der Vernetzung haben wir eben auch überhaupt die Datenverfügbarkeit, die früher nicht da sind. Das heißt, wenn man das alles zusammenzählt, immense Rechnerkapazität, Vernetzung und unglaubliche Mengen an Daten, dann wird daraus eine Melange, die tatsächlich menschliche Fähigkeiten überschreitet.
Industrie 4.0. Den Begriff haben Experten des Hightech-Forums der Bundesregierung kreiert. Und sie wollen Deutschland damit für die Zukunft rüsten. Alles begann mit der Dampfmaschine 1.0, die erste industrielle Revolution. Es folgten die Elektrifizierung und die Einführung der Fließbandarbeit 2.0. Und dann um 1980 kamen die Automatisierung und die Computertechnologie. Industrie 3.0 also. Mit Industrie 4.0, der Vernetzung von Maschinen untereinander, stehen wir derzeit an der vierten Stufe der großen industriellen Entwicklungen. Andreas Irmen, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Luxemburg, hat die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen von Innovationen auf die Industrieproduktion untersucht. Vor allem die disruptiven Innovationen, sprich Zerstörung von Altem macht Platz für Neues.
Der Begriff der disruptiven Innovation bedarf wahrscheinlich einer Interpretation. Meine Idee ist sehr nah an den Ideen von Josef Schumpeter, der den Begriff der kreativen Zerstörung im Zusammenhang mit Innovationen, die sich durchsetzen, geprägt haben. Solche Innovationen sind kreativ, weil sie etwas Neues bringen und sie sind zerstörerisch, weil sie letztendlich die Märkte zerstören derjenigen, die die alten, überkommenen Technologien beispielsweise oder Produkte im Allgemeinen herstellen. Insofern ist Industrie 4.0 sicher das Ergebnis eines kreativen Akts, weil es eine überlegene Technologie erlaubt zu implementieren.
Ralf Becker hat die abgedichtete Tür von der Werkshalle zum Druckerraum hinter sich geschlossen.
Das ist ein besonderer Bereich, weil wir hier plötzlich Kunststoffpulver verarbeiten, das nicht mit Kühlschmiermittel oder so in Berührung kommen sollte.
Er geht auf einen Tisch zu, auf dem der Inhalt des Behälters aus dem 3D-Drucker ausgebreitet liegt.
Das ist ein weißes Pulver mit einer sehr feinen Körnung, fühlt sich ein bisschen an wie Mehl.
Ralf Becker wischt das lockere Pulver vorsichtig zur Seite und fischt, wie bei einem archäologischen Fund, aus dem Haufen weißen Pulvers ein perfektes Werkstück. Ralf Becker ist Entwicklungsingenieur bei Schunk, einem inhabergeführten Familienunternehmen, das zufällig den gleichen Namen trägt wie der Technologiekonzern Schunk und das sich zufällig ebenfalls mit 3D-Druck befasst. Es hat seinen Sitz in Laufen am Neckar und ist spezialisiert auf Greifsysteme für Industrieroboter. Die Steuerungseinheiten sind standardisiert, aber die Greifer selbst sind von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Für Einzelanfertigungen hat Schunk den E-Grip entwickelt.
Wir haben jetzt aber mit den Möglichkeiten im Internet und den Möglichkeiten des 3D-Druckens eine Prozesskette, mit der wir dem Kunden das als Standardkomponente anbieten können. Der Kunde lädt sein Modell, das er handhaben möchte, hoch als 3D-Modell.
Und so sinkt die Konstruktionszeit um bis zu 97% auf rund 15 Minuten, die Fertigungs- und Lieferzeit durch den 3D-Druck um bis zu 80%. Durch die automatisierte Prozesskette halbieren sich die Produktionskosten. Ein weiterer Vorteil, erklärt der Ingenieur Ralf Becker, ist, dass man auch kleinste Stückzahlen produzieren kann. Angefangen bei Losgröße 1, also bei Einzelstücken. Man spricht dabei von kundenindividueller Massenproduktion.
Ja, der gängige Begriff dafür ist Mass Customization. Wir bauen individuell angepasste Teile, die aber auf der anderen Seite alle Schnittstellen haben, um einfach an unsere Standardkomponenten dann weiter angeschlossen zu werden.
Mit Sicherheit ist der technologische Wandel nicht nur auf die Art und Weise beschränkt, wie Güter und Dienstleistungen hergestellt werden, sondern insbesondere besteht ja die Möglichkeit, den Produktionsprozess so zu flexibilisieren, dass man ganz gezielt auf Kundenwünsche eingehen kann.
Erklärt der Ökonom Andreas Irmen. Oder eben, dass dank des 3D-Druckverfahrens künftig die Kunden selbst zu Produzenten werden. Hat man die CAD-Datei, die digitale Konstruktionszeichnung eines Produkts, kann mit dem 3D-Druckverfahren eine Art 3D-Kopie hergestellt werden. Beschränkungen gibt es bisher bei der Größe und bei den Materialien. Nachdem schon Bücher on demand, also in kleinen Auflagen und auf Abruf gedruckt werden, so können in Zukunft auch dreidimensionale Gegenstände gedruckt werden. Das Verfahren ist noch teuer und es lohnt sich bisher nur für hochwertige Produkte. Aber so wie man mit Vorlagen in einen Copyshop geht, so wird man künftig CAD-Dateien, sei es von einem Stuhl oder vom Gehäuse eines Haushaltsgerätes, in eine 3D-Druckstation schicken und dort das Produkt ausdrucken lassen. Für Unternehmen ist das auch eine bedrohliche Entwicklung. Andererseits, auch Book on Demand hat das Verlagswesen nicht überflüssig gemacht, sondern es wurde von den Verlagen in ihre Produktpalette integriert. So verhält es sich bisher auch mit dem 3D-Druckverfahren. Es ersetzt die Industrieproduktion nicht, sondern erweitert sie. Mit Prognosen hält sich Andreas Irmen allerdings noch zurück. Prozessinnovationen seien jedoch einer der Treiber für Wirtschaftswachstum.
Prozessinnovationen bedeuten nämlich, dass die eingesetzten Faktoren wie Arbeit und Kapital effizienter werden. Eine zentrale Frage bei der Einführung der Technologien Industrie 4.0 wird sein, wie lange es dauern wird, bis diese Technologien ihr gesamtes produktivitätssteigerndes Potenzial ausbreiten können. Dafür ist es notwendig, dass sich viele Unternehmen entscheiden, diese Technologien zu implementieren, dass es Ideen gibt, wie man das am besten macht und vor allen Dingen auch, wie man den Übergangsprozess von den heute benutzten Technologien auf die neue Technologien gestaltet.
Wie schnell kann sich die Wirtschaftswelt darauf einstellen? Andreas Irmen verweist auf die Wirtschaftsgeschichte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann mit der Entwicklung des Elektromotors die zweite industrielle Revolution. Die Schwerindustrie musste ihre Vormachtstellung an die neuen Industrien, die Elektroindustrie, die chemische und die optische Industrie, abgeben.
Ja, die industrielle Revolution ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Implementierung solcher basistechnologischen Erneuerungen sehr lange Zeit brauchen kann. Beispielsweise die Umstellung von dampfmaschinengetriebener Produktion auf elektromotorgetriebene hat mehr als 30 Jahre gebraucht, bis tatsächlich die Produktivitätswachstumszahlen diesen Wandel auch haben zeigen können.
Seit 2013 ist Industrie 4.0 ein beherrschendes Thema auf der Hannover Messe. Die Verbände der Elektroindustrie, des Maschinenbaus und der Informationswirtschaft haben eine Plattform Industrie 4.0 gegründet, um mit dem Wandel Schritt zu halten. Der Entwicklungsingenieur Siegfried Deiß kommt seit vielen Jahren auf diese weltweit wichtige Industriemesse. Er war bei der Robert Bosch GmbH in der Geschäftsführung und hat Industrie 4.0 Lösungen eingeführt. Er ist einer der Macher der ersten Stunde.
Industrie 4.0 zielt ja nicht auf Technik primär, sondern die Technik der Vernetzung ist die Basis, ganz neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Und da gibt es ja Vorbilder im Bereich der Konsumerwelt. Denken Sie an die Googles, die Amazons. Denen ist ja gelungen, ein neues Feld zu eröffnen, Uber zum Beispiel, indem er sich zwischen die Kunden und diejenigen, die bisher das Angebot erbracht haben, hineinschiebt. Und ich glaube, an dieser Stelle wird es viele Umwälzungen auch im industriellen Bereich geben. Und Ziel muss sein, dass die produzierenden Unternehmen selbst diejenigen sind, die diese Dienstleistungen einer vernetzten Welt anbieten.
Wer in diesem weltweiten Geschäft am Ende als Gewinner und wer als Verlierer dastehen wird, das ist eine spannende Frage. Google hat mit seinem Google Car längst den Versuch gestartet, ein Stück vom Kuchen der alten, traditionellen Automobilindustrie abzubekommen. Sich dazwischen zu schieben, wie Ingenieur Siegfried Deiß es formuliert hat. Autos sind eben schon lange nicht mehr nur Blechkisten, sondern fahrbare und vor allem dauervernetzte Computer. Und warum, könnte man fragen, sollten Opel oder VW die besser produzieren können als Google? Noch haben die deutschen Autobauer den neuen Konkurrenten aus dem Internet einiges voraus. Vor allem die jahrzehntelange Erfahrung im Autobau, das technische Wissen. Man könnte auch sagen, sie bauen die bessere Hardware. Klar ist aber auch, diesen Vorsprung durch Technik wird die deutsche Autoindustrie nur aufrechterhalten, wenn sie ihr Geschäftsmodell anpasst. Schließlich steht im Zentrum der neuen vernetzten Produktionswelt, Industrie 4.0, der Umgang mit Daten. Lutz Jänicke ist Geschäftsführer von Innominet Security Technologies, spezialisiert auf Datensicherheit in der vernetzten Fabrik. Er beobachtet auf der Hannover Messe, wie sich Maschinenbau und Informationstechnologien immer weiter einander annähern.
In der Automatisierung werden heute sehr viele Sensoren eingesetzt, um Messwerte zu erfassen, die man für die eigentliche Steuerungsaufgabe braucht. Das können Temperaturen sein, Drücke, Abstände. Diese Daten werden dann von der Steuerung verarbeitet und viele von diesen Daten werden zusammengefasst. Was bei Industrie 4.0 neu sein soll, ist, dass viel mehr auf den Rohdaten gearbeitet werden soll.
Um zum Beispiel aus Daten neue Muster zu erkennen. Das fasziniert auch Siegfried Deiß.
Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, durch das Internet Millionen von Instanzen, also Sensoren, Aktoren, Maschinen und so weiter zu vernetzen. Und haben noch die Fähigkeit inzwischen erarbeitet, große Datenmengen in Echtzeit auszuwerten. Und das gibt jetzt die nächste Stufe der Optimierung, dass es nämlich möglich wird, ganze Ökosysteme in Echtzeit zu optimieren.
Mit Ökosystem ist hier das Zusammenwirken von Mensch, Maschine, Software und Management im Produktionsprozess gemeint. Auch der deutsche Maschinenbauer Bosch Rexroth mit weltweit über 33.000 Mitarbeitern ist ein wichtiger Player und will das auch bleiben. Als im Zweigwerk Homburg eine neue Fertigungslinie gebraucht wurde, fiel die Entscheidung, Neues zu wagen. Man hat vom US-amerikanischen Pragmatismus gelernt. Es geht nicht darum, die eine große Gesamtlösung zu entwickeln und dann die Produktion umzustellen, sondern mit einem Use Case zu beginnen. Eine Anwendung in der Praxis. Learning by doing. Der technische Leiter Frank Hess erzählt begeistert von der Zusammenarbeit mit IT-Spezialisten aus dem amerikanischen Palo Alto im Silicon Valley. Er ist überzeugt,
dass wir durch mehr Informationen in der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Kunden, bis zu unseren Produkten im Feld mehr Informationen generieren und daraus dann zukünftige Geschäftsmodelle auch ableiten können. Geht natürlich nur mit dem Kunden gemeinsam, aber ich bin überzeugt, dass sich da was daraus entwickeln wird.
Wie weit die Auswertung der Daten gehen kann, ist noch nicht geklärt. Denn die vernetzten Maschinen liefern nicht nur Produktions-, sondern auch Personendaten. Das bringt allerdings auch neue Schwierigkeiten, erklärt Lutz Jänicke, der Datenschutz und Industrie 4.0 zusammendenkt.
Aus den gesammelten Daten ist es natürlich auch möglich, eine Leistungsbewertung der Arbeitnehmer vorzunehmen, weil man sofort sehen kann, wie viel Ausschuss produziert wurde. Man kann Taktzeiten erkennen, sehen, wie schnell jemand etwas gemacht hat oder wie langsam vielleicht auch. Und das ist eine spannende Herausforderung aus Sicht des Datenschutzes, der ja das Modell der Datensparsamkeit voraussetzt, also nur die Daten zu erheben, die man wirklich braucht. Und das ist im direkten Widerspruch zum Big-Data-Konzept. Er sagt, sammle erstmal alles, was du bekommen kannst und werte es hinterher aus.
Der Betriebsratsvorsitzende von Bosch Rexroth, Klaus Friedrich, sitzt als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Unternehmens und versucht abzuwägen. Denn auf der einen Seite verbessern Innovationen die Wettbewerbsposition des Unternehmens. Andererseits hat er das Recht des Arbeitnehmers, auf seine persönlichen Daten zu vertreten.
Für uns ist wichtig, dass wir technologisch vorne mit dabei sind. Es darf morgen nichts passieren, wo wir nicht dabei sind und wir dann Gefahr laufen, dass wir auf etwas, was veraltet ist und ausläuft, sitzen bleiben und andere das Neue machen. Wir haben bislang Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite, die vom Grundprinzip her immer so gehen. Arbeitgeber kann IT-Systeme auf dem neuesten Stand der Technik nutzen, aber jegliche Datenverwendung, die zur Leistungs- oder insbesondere zur Verhaltenskontrolle der arbeitenden Menschen dienen würden, sind untersagt. Das war bislang unser Weg, dass wir sagen, unser Arbeitgeber kann praktisch auf dem neuesten Stand mit Arbeitsmitteln arbeiten, aber nicht in Richtung von dem, was wir früher mal gläserner Mitarbeiter genannt haben. Das kommt in dieser vernetzten Welt ganz einfach an Grenzen. Das wird als Regelung so nicht mehr ausreichen. Die Daten der Kolleginnen und Kollegen zu schützen, beziehungsweise die Daten über sie und die Verknüpfungs- und Auswertungs- und Übertragungsmöglichkeiten.
An der vernetzten Montagelinie von Bosch Rexroth muss sich ein Arbeiter zuerst im System anmelden. Entsprechend seiner Qualifikation wird ein Programm mit den Arbeitsvorgaben geladen. Sie erscheinen auf dem Picto-Leitsystem, mit dem die Arbeitsplätze ausgerüstet sind. Jeder Arbeitsgang wird digital erfasst. Trotzdem kann noch etwas schiefgehen, sagt der Maschinenbauer Thomas Nomine.
Sieht man hier dieses Teil, das kann ich aber genauso gut so rum verbauen und dann kommt es beim Kunde falsch an.
Wir können nicht alles mit technischen Maßnahmen abdecken. Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter, die dann in der Lage sind, die Qualität auch herzustellen am Ende des Tages.
Gott sei Dank.
Auf den Einwurf des Geschäftsführers kommt von dem Mitarbeiter spontan ein Gott sei Dank. Der Mensch, er ist nicht überflüssig. Auch wenn in der Welt der Industrie 4.0 die Maschinen viele Steuerungsaufgaben übernehmen, für die man früher Mitarbeiter brauchte. Rundum erfasste Daten, vernetzte Maschinen, automatische Optimierung, da muss die Frage kommen, wo bleibt am Ende der Mensch? Wird die Industrie 4.0 am Ende zu Massenarbeitslosigkeit führen? Als die Weber im 19. Jahrhundert auf die Barrikaden gingen, weil Webstühle ihre Arbeitsplätze ersetzten, die nicht mehr von Hand, sondern von Maschinen angetrieben wurden, da kämpften sie zugleich auch gegen Ausbeutung und Rechtlosigkeit. Die Stunde der Gewerkschaften war gekommen. Eine große industrielle Neuerung bedeutet immer auch einen gesellschaftlichen Umbruch. Und auch Industrie 4.0 wird die Arbeitswelt und die Gesellschaft verändern. Noch ist offen, wie genau. Die Europäische Union setzt darauf, dass Industrie 4.0 in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Reindustrialisierung bringen wird. Dabei werden sich die Arbeitsplätze in der Industrie verändern. In der Smart Factory, der intelligenten Fabrik also, wird es vor allem auf qualifizierte Fachkräfte ankommen, die die komplexen Produktionsprozesse verstehen und steuernd eingreifen können. Berufe in der Industrie werden eine Aufwertung erfahren, während Berufe im Dienstleistungssektor möglicherweise ersetzbar werden. Eine Studie der Universität Oxford hat eine Prognose für den Arbeitsmarkt in Amerika erstellt. Danach werden im Jahr 2035 rund 50% der Berufe, wie wir sie heute kennen, nicht mehr gebraucht werden, erklärt Professor Andreas Hacketal.
Ganz an der Spitze stehen zum Beispiel Buchhalter und Verkäufer. Das heißt, die Kollegen aus Oxford gehen davon aus, dass wir mehr als 90% der Buchhalter und Verkäufer spätestens in 20 Jahren nicht mehr brauchen. Das heißt, viele Jobs, gerade im Dienstleistungsbranche, werden betroffen sein. Und die große Frage ist, wird das ersetzt durch neue Branchen, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht ausdenken können?
Auf der Hannover Messe hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Für ihren begehrten Technologiepreis, den Hermes Award, wurde ein Unternehmen nominiert, das auf Schwarmenergie setzt. Next Kraftwerke hat in der Energiebranche Fuß gefasst, die bisher von einigen wenigen Großkonzernen dominiert wurde. Next Kraftwerke betreibt ein virtuelles Kraftwerk ohne Hochöfen. Das junge Unternehmen besitzt überhaupt keine Anlagen zur Stromerzeugung. Es hat ein Leitsystem entwickelt, Next Pool, mit dem es mittelgroße Stromerzeuger, Biogas- oder Windradanlagen vernetzt hat. Eine überzeugende Industrie 4.0-Lösung, befand die Jury. Bei dem nominierten Projekt sind mehr als 2500 dezentrale Stromerzeuger und Stromverbraucher mit einer Gesamtleistung von rund 1500 Megawatt gebündelt. So entsteht ein Schwarm von Kleinkraftwerken, der die Rolle von Großkraftwerken übernimmt und damit einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leistet. Die Forschung hat die Vorlage dazu geliefert. Schwarmenergie kann funktionieren. Die Gründer von Next Kraftwerke, Hendrik Sämisch und Jochen Schwill, haben daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt. Aus dem Start-up-Unternehmen ist innerhalb von 7 Jahren ein mittelständisches Unternehmen geworden. Hendrik Sämisch ist zuversichtlich, dass es mit der richtigen Strategie weiter wachsen kann.
Wir sehen uns an der Schnittstelle zwischen Erzeugung und Verbrauch. Wir denken, dass die Flexibilität im Strommarkt wichtiger wird, dass Erzeuger und Verbraucher flexibler werden wollen und dass wir die Schnittstelle besetzen können, zu sagen, hier ist Flexibilität benötigt, wer kann es bereitstellen, wer möchte sie nutzen und zwischen Erzeugern und Verbrauchern da vermitteln.
Einer der Konkurrenten von Next Kraftwerke ist der Stromanbieter Lichtblick. Das Unternehmen will nicht mehr nur Strom verkaufen, erklärt Geschäftsführer Gero Lücking.
Früher hat der Kunde zu 100% konsumiert. Das heißt, sein ganzer Strombedarf wurde aus dem Netz geliefert. Wenn er jetzt selber erzeugt, weil er eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, ist er ja mal Erzeuger. Der Kunde erwartet in seinem veränderten Rollenverhältnis eben mehr Dienstleistung, mehr Optimierung. Und um das liefern zu können, braucht man viel mehr IT, viel mehr Intelligenz, viel mehr Know-how, als es früher notwendig war. Und die Unternehmen, die das jahrelang, jahrzehntelang ja verdrängt haben, ganz bewusst, wie zum Beispiel E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW, weil sie natürlich ihre Großkraftwerke hatten, Kohle und Atom, und deswegen natürlich diese Dezentralität erstens ignorieren wollten, zweitens sich immer auch auf ihren politischen Einfluss verlassen haben, die kämpfen jetzt natürlich mit dieser Entwicklung umso stärker. Aber die spannende Frage ist eben, ob diese Unternehmen diese Kleinteiligkeit überhaupt schnell genug denken können, ob die schnell genug diesen Transformationsprozess, der ja jetzt voll und ganz im Gange ist, leben können.
Und das ist eine offene Frage für viele Unternehmen. Lichtblick ist jetzt eine Kooperation mit dem amerikanischen Konzern Tesla eingegangen, der bisher für seine schicken Sportwagen mit Elektroantrieb bekannt ist. Nun ist Tesla dabei, einen Stromspeicher für Privathaushalte auf den Markt zu bringen. Solch ein Speicher wäre das noch fehlende Puzzlestück in der dezentralen, vernetzten Energiewelt. Im April 2015 hat Elon Musk, Internetmilliardär aus dem Silicon Valley und im Vorstand des Elektroautoherstellers Tesla, in Los Angeles das Modell des Stromspeichers mit großem Pomp vorgestellt. Auf dem Video, das vom Publikum bestaunt wird, ist, wenn man ehrlich ist, nicht viel zu sehen. Eine rechteckige, gewölbte, weiße Fläche mit der Inschrift Tesla. Das soll der geplante Stromspeicher für 100 Kilowatt sein. Obwohl der Stromspeicher noch gar nicht fertig entwickelt ist, gibt es einen regelrechten Hype. Die Märkte werden bereits abgesteckt. Der knallharte Wettbewerb hat begonnen, um mit neuen Industrie 4.0 Geschäftsmodellen Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Produktionsprozesse gehen online. Von der Kommunikation zwischen Hersteller und Kunde über Bestellung, Materialbeschaffung, Fabrikation, Wartung bis hin zur Auslieferung. Die Produktion wird kleinteiliger, dezentraler und flexibler. Hersteller und Kunde nähern sich an. Und, so der Volkswirt Andreas Irmen, das alles steigert die Produktivität. Mit anderen Worten, man kommt mit weniger Mitarbeitern pro produzierte Einheit aus. Das mag einerseits bedrohlich klingen. Andreas Irmen aber ist optimistisch.
Das ist eine Aussicht, die man sehr positiv sehen sollte in einer alternden Gesellschaft, wie es die unsere ist, bei dem der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung immer weiter zurückgehen wird.
Und deshalb fügt er an,
Industrie 4.0 hat mit Sicherheit das Potenzial, ja, für die gesamte Wirtschaft Veränderungen herbeizuführen, die wir alle spüren werden. Welche Sektoren werden von Industrie 4.0 profitieren? Welche werden nicht profitieren? Wird es zur Arbeitslosigkeit kommen? Diese Fragen haben gesellschaftliche Bedeutung, müssen gesellschaftlich reflektiert werden. Es wäre wünschenswert, darüber eine etwas breitere und größere Diskussion in Deutschland zu haben.
Industrie 4.0, das Ende des klassischen Wirtschaftens. Sie hörten die erste Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Agnes Handwerk. Alle Folgen zum Nachhören und zahlreiche weitere Informationen zum Funkkolleg finden Sie online auf hrinforadio.de. Darüber hinaus gibt es diverse Zusatzmaterialien auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.